Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Und darin fragt Marco Pauli heute: Was ist Wasser? Ein Feature über das kaum bekannte Leben in den Gewässern der Erde.
Was ist Wasser?
Nach dem Urknall entstand das Universum. Seine Masse besteht zu etwa 3/4 aus Wasserstoff. Sauerstoff ist das dritthäufigste Element und wie Wasserstoff auch sehr verbindungsfreudig. Überall haben sie sich zusammengetan, schreibt der Physiker Philip Ball in seinem Buch H2O – Biografie des Wassers.
In den unermesslichen Weiten des interstellaren Raums vereinigen sich diese beiden Elemente. Und dort entstehen der Nil, das Arabische Meer, die Wolken und die Schneeflocken, die Zellflüssigkeit, die Eisebenen Neptuns und wer weiß welche anderen Flüsse, Ozeane und Regentropfen. Auf Welten, die wir niemals zu Gesicht bekommen werden.
Im entstandenen Kosmos sammelten sich Gase und Staub und formten felsige Brocken, die bald ineinander krachten. Andere Brocken, von weit her kommend und mit vereistem Wasser anreisend, taten es ihnen nach. So entstand die Erde. Millionen Jahre später kühlte sich der glühende Planet langsam ab.
Eines Tages dann, irgendwo zwischen 4,4 und 4 Milliarden Jahren in der Vergangenheit, war die Temperatur ausreichend gefallen, um das Wasser kondensieren zu lassen. Am Himmel taten sich Wolken auf und die Ozeane regneten herab.
Die kleinste Einheit Wasser ist H2O, die wahrscheinlich einzige chemische Formel, die jeder kennt. 2 Atome Wasserstoff, 1 Atom Sauerstoff. Schaut man sich die Wassermoleküle genauer an, offenbart sich eine auffällige Lebendigkeit oder sagen wir lieber Kontaktfreudigkeit.
Von allen bekannten Flüssigkeiten ist Wasser wahrscheinlich die, die am meisten untersucht und am wenigsten verstanden wird.
Das sagte Felix Franks, einer der wenigen echten Fachleute für die Physik und die Chemie des Wassers. Wasser weist über 70 Anomalien auf, heißt, es verhält sich oft ungewöhnlich. Da ist zum Beispiel die Dichte-Anomalie. Flüssigkeiten ziehen sich normalerweise zusammen, werden dichter, je kälter es wird. Bei Wasser gilt das nur bis 4 Grad. Darunter dehnt es sich plötzlich aus. Deshalb schwimmt Eis in Seen oben, während die Wassertiere unten auf dem Grund überleben können.
Eine weitere Anomalie ist der Mpemba-Effekt, benannt nach einem tansanischen Wissenschaftler, der entdeckte, dass warmes Wasser schneller gefriert als kaltes, manchmal zumindest. Eigentlich hat Mpemba den Effekt wiederentdeckt, denn bereits Aristoteles hat ihn beschrieben. Wissenschaftlich erklärt ist er bis heute nicht.
Die Anomalien hängen mit dem immer wieder variierenden Sozialverhalten der Wassermoleküle zusammen. Jedes verfügt quasi über 4 Haken, mit denen es 4 andere Moleküle einfangen kann. So entstehen Wasserstoffbrücken, die in flüssigem Zustand einen Bruchteil von Sekunden halten, bevor neue gebildet werden. Computermodelle flüssigen Wassers zeigen ein sich ständig änderndes, verrücktes Klettergestell.
Wenn Wasser zu Eis wird, erstarren die sonst so lebendigen Moleküle und formieren sich zu Kristallen. Doch Eis muss nicht unbedingt kalt sein, weiß der Physiker Marius Milhaud. Er hat welches hergestellt, das halb so heiß ist wie die Sonne.
Our everyday life, the ice we encounter, is the one that exists at low temperature.
Das Eis in unserem Alltag existiert bei niedriger Temperatur und hat eine hexagonale, kristalline Struktur. Dieses wird Ice One genannt. Doch wenn man es zusammendrückt, kann man sogar bei Raumtemperatur Eis bilden. Damit experimentieren Forscher jetzt schon seit über einem Jahrhundert. Und wir haben 19 verschiedene Formen von kristallinem Eis entdeckt. Die meisten von ihnen existieren unter hohem Druck.
Das superionische Eis ist Ice 18. Das Team um Marius Milhaud hat Wasser mit einem der stärksten Laser weltweit beschossen. Die Folge waren eine Temperatur von mehr als 1700 Grad und ein Druck 3 bis 4 Millionen Mal höher als der Luftdruck auf der Erde. Außerdem zeigte es eine besondere Leitfähigkeit, einen superionischen Zustand. Das Eis ist teils fest, teils flüssig.
Superionisches Eis ist wirklich sehr ungewöhnlich. Es ist schwarz und es absorbiert Licht. Und dann hat es diese sehr ungewöhnliche Eigenschaft, dass es auf halbem Weg zwischen einem Festkörper und einer Flüssigkeit ist. Im superionischen Eis ist der Sauerstoff in einem festen Muster angeordnet und erzeugt dreidimensionale Kristallgitter. Der Wasserstoff aber fließt in diesem Gitter wie eine Flüssigkeit.
Die geheimnisvolle Substanz existierte nur Bruchteile von Sekunden. Im Innern der Eisriesen Uranus und Neptun könnte dieses Eis Normalität sein.
And of course, because the planets were born hot, so you still have high temperature in the planets.
Weil alle Planeten heiß geboren wurden, sind sie es in ihrem Inneren immer noch. Das gilt auch für größere Planeten wie Neptun und Uranus. Wir glauben, dass ein ziemlich großer Teil der Planeten aus Wasser besteht, das unter Druckbedingungen von hunderten Gigapascal und Temperaturen von tausenden Grad existiert. Und unsere Experimente legen nahe, dass dieses Wasser superionisches Eis ist.
Insbesondere in seinem gefrorenen Zustand zeigt Wasser außergewöhnliches Verhalten. Das lässt sich nicht nur im Labor nachvollziehen. Stellt man zum Beispiel destilliertes Wasser in einer sehr reinen Flasche vorsichtig ins Tiefkühlfach, bleibt es bis minus 40 Grad flüssig, bis man es ausgießt. Dann lässt sich beobachten, wie es augenblicklich zu Eis wird.
Water is very fascinating because it has all these different phases.
Wasser ist sehr faszinierend. All diese Phasen und kristallinen Strukturen. Wenn man es abkühlt und auf einen vergleichsweise bescheidenen Druck komprimiert, dann gibt es eine Fülle von faszinierenden Verhaltensweisen. Amorphe Phasen mit verschiedenen Wasserflüssigkeiten, verschiedenen Anordnungen der Moleküle, sogar in der flüssigen Phase.
Amorphes, sprich ungeordnetes Eis, entsteht, wenn die Wassermoleküle so schnell gefrieren, dass sie keine Zeit haben, sich zu einem Gitter anzuordnen. Solche Eisformen tauchen im interstellaren Raum häufig auf. Sie lassen sich aber auch im Labor herstellen. Forscher haben minus 140 Grad kaltes, amorphes Eis ganz langsam erwärmt und dann festgestellt, dass sich dieses in zwei verschiedene zähe Flüssigkeiten umwandelt. Das Team um die schwedischen Physiker Anders Nilsson und Lars Pettersson vermutet, dass beide Arten Wasser auch bei Zimmertemperatur existieren und kommt zu dem Schluss:
Wasser ist keine komplizierte Flüssigkeit, sondern zwei einfache Flüssigkeiten in einer komplizierten Beziehung.
Ob Wasser auch bei Zimmertemperatur aus zwei Flüssigkeiten besteht, konnte bisher nicht nachgewiesen werden. Die Moleküle vermischen sich zu schnell. Eis ist da besser zu untersuchen. Marius Mio hofft, durch seine Experimente mit superionischem Eis weitere unbekannte Gestalten des Wassers zu entdecken.
Every time we start a new investigation, we discover new strange phenomena.
Bei jeder Untersuchung entdecken wir neue seltsame Phänomene. Wahrscheinlich können wir ewig weitermachen und ungewöhnliche und exotische Eigenschaften des Wassers kennenlernen.
Manchmal sind diese Eigenschaften allerdings auch nur vermutet. Das zeigt die Geschichte der Wasserforschung. Da ist zum Beispiel das sogenannte Polywasser. In den 60er Jahren meinten russische Wissenschaftler entdeckt zu haben, dass Wasser in sehr enge Röhrchen gepresst eine zweite, ungewöhnlich dichte und zähe Flüssigkeit ausbildet. Es folgten wissenschaftliche Publikationen und die Annahme, dass dieses Polywasser tatsächlich existiert. In Zeitungen wurde frohlockt, dass sich wohl schon bald Möbel aus Wasser herstellen ließen. Als ein Wissenschaftler warnte, ein Tropfen davon könnte eine Kettenreaktion in Gang setzen und Ozeane zu Meeren aus Wachs machen, setzte beinahe Panik ein. Am Ende zeigte sich, dass das vermeintliche Polywasser bloß Verunreinigungen in den Versuchslaboren waren.
Der französische Immunologe Jacques Benveniste konnte 1988 immerhin im Fachblatt Nature davon berichten, dass Wasser über ein Gedächtnis verfügt. Eine einmal vorhandene Substanz hinterlässt einen Abdruck im Wasser, behauptete er, der auch dann noch nachgewiesen werden kann, wenn rein rechnerisch kein Molekül der Substanz mehr enthalten sein dürfte. Zur Unterstützung der Homöopathie wird Bonveniste immer noch zitiert. Doch in unabhängigen Versuchen zeigte sich dieser Effekt nicht. Bonveniste stand bald isoliert da, blieb bis zu seinem Tode aber vom Wassergedächtnis überzeugt.
Wie lebendig ist Wasser?
Vor etwa 3,7 Milliarden Jahren sind in einer Uratmosphäre chemische Prozesse abgelaufen, die zu ersten organischen Verbindungen geführt haben. Diese sollen sich, so die Theorie, in den Urozeanen angereichert haben. Wie genau, ist umstritten. Die einen sagen, dass Schlote in den Tiefen des Urmeeres einen Chemiecocktail ausspuckten, aus dem organische Verbindungen wuchsen. Andere vermuten, dass die wichtigsten Bausteine für Leben aus dem All kamen. Denn im Inneren von Meteoriten wurden organische Substanzen nachgewiesen. Die ersten Organismen waren jedenfalls Einzeller, die irgendwann in der Lage waren, Wassermoleküle zu knacken und so Wasserstoff als Nahrung zu gewinnen. Dadurch wurde Sauerstoff frei und gelangte in eine zuvor lebensfeindliche Atmosphäre. Die Mikroben im Wasser schufen die Grundlage für das Leben an Land. Sie leben auch heute noch in den Meeren, und das nicht zu knapp. Bis zu 90% der Biomasse in den Ozeanen besteht aus Mikroben.
Wasser und Mikroben sind quasi schon immer auf der Erde und auch sonst kaum voneinander zu trennen. Man muss nur einen Tropfen aus irgendeiner Stelle eines Ozeans nehmen und ihn mit einem der modernen DNA-Sequenzierer untersuchen. Wer die dort zu findenden Lebewesen zählen und ihre genetischen Informationen ordnen möchte, hätte sehr viel zu tun.
Also wenn man schwimmt und man einen Schluck Wasser nimmt, einen Schluck Salzwasser, kann man dann vielleicht 1 Million Zellen gerade geschluckt haben. Nun sind das alles freundliche Meeresbakterien, fast alles. Die scheren sich eigentlich gar nicht um den Menschen und tun uns auch nichts. Im Gegenteil, die halten das Meerwasser sauber.
Antje Boetius ist Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Die Meeresforscherin ist Fürsprecherin der kaum beachteten Kleinstlebewesen in den Ozeanen. Sie ermöglichen schließlich auch heute noch Leben. Algen und Bakterien bilden zum Beispiel das Phytoplankton, das organische Substanzen produziert, die die Grundlage für die Nahrungskette des Meeres sind. Und wenn es Meersalze und Kohlenstoff bei Sonnenlicht aufspaltet, sorgen sie auch für einen Großteil des Sauerstoffs, der von den Meeren in die Atmosphäre aufsteigt.
Also wenn man jetzt einen Atemzug macht und dann noch einen, ist ein Atemzug von den Pflanzen an Land und ein Atemzug ist von den kleinen Einzellern im Meer. Im Meer gibt es ja keine Bäume und Gräser, aber da gibt es einzellige Algen. Und die machen genau die Hälfte vom Sauerstoff, den wir atmen. Und deswegen muss man auch wieder sagen, das ist doch verrückt, was die Meere alles für uns leisten, ohne dass wir drüber nachdenken.
Mikroben spielen häufig eine positive Rolle im Meer, weiß Antje Boetius. Sie wies Bakterien im Meeresschlamm nach, die große Mengen des starken Treibhausgases Methan fressen und es so davon abhalten, in die Atmosphäre zu gelangen.
Meine Lieblingsmikroben im Meer an der Oberfläche sind die, die Erdöl fressen können, weil es kommt ja nicht nur durch Unfälle, sondern vor allen Dingen auch natürlich Erdöl aus dem Meeresboden raus. Und die Meere sind ja eigentlich sauber weitestgehend, weil es eben diese kleinen Helfer gibt, die zum Beispiel Erdöl beseitigen, weil sie es auffressen.
Dort, wo sie leben, in wärmeren Gewässern, können sie es schnell abbauen. Das Öl etwa, das BP mit der Deepwater Horizon im Golf von Mexiko verlor, war schon nach wenigen Jahren fast komplett abgebaut. Das der Exxon Valdez in Alaska dagegen belastet immer noch die Umwelt. Nur 1% der in Meeren lebenden Mikroben ist bisher bekannt. Antje Boetius schätzt, dass dort bis zu 1 Milliarde unbekannter Arten von Mikroben leben.
Kann man sich gar nicht vorstellen. Das bedeutet nämlich eigentlich, dass die Erde uns ein fremder Planet ist.
Ein unsichtbares und unbekanntes Reich. Mikroben sind in ihrem Wirken oft sehr spezialisiert. Ihre Einsatzmöglichkeiten für den Menschen scheinen nahezu grenzenlos.
Dass sich Plastik weltweit zu einem riesigen Problem angehäuft hat, wissen wir mittlerweile.
In an underwater paradise, a plastic nightmare.
10 Millionen Tonnen Plastik landen jährlich in den Meeren, Tendenz steigend. Große Plastikteile bilden in allen Ozeanen riesige Strudel und die Menge an Mikroplastik ist Schätzungen zufolge schon halb so groß wie die Menge an Plankton.
Das meiste Plastik ist zu winzigen Teilchen zerfallen und auf den Meeresgrund herabgesunken.
Mikroben leben überall und unter extremen Bedingungen, je nach Nahrungsvorliebe. Es gibt kaum etwas, was Bakterien nicht fressen. Insofern liegt es auch nicht fern, nach welchen zu suchen, die auf Plastikmüll spezialisiert sind.
Aber Sie merken, die Temperatur ist schon hoch, ne?
In der Abteilung für Mikrobiologie und Biotechnologie an der Universität Hamburg wurden Bakterien gefunden, die Polymere abbauen, den Grundbestandteil von Plastik. Wolfgang Streit leitet die Abteilung.
Das ist ein Inkubationsraum, 37 Grad, davon haben wir mehrere. Und da reichern wir verschiedene Mikroorganismen an, aber nicht als Einzelorganismen, sondern im Konsortium. Uns interessiert es gar nicht, wer da wirklich drin ist. Hauptsache, die bauen die Polymere ab.
An den Wänden des Labors hektisch rudernde Greifarme. Sie halten Reagenzgläser mit Mikroben und simulieren Meeresbedingungen.
Wir wollen nicht, dass sich die Fasern und Polymere nur unten absetzen.
Wolfgang Streit zeigt eine kleine durchsichtige Petrischale. Hier werden Mikroben in einem Nährmedium vervielfältigt.
Darauf haben Sie verschiedene Organismen, die Polyethylentereftalat, also PET, abbauen. Man sieht ihnen das jetzt nicht an. Wenn ich diese Organismen aber aufschließe und auf so eine Petrischale packe, die jetzt entweder so eine PET-Folie drin hat oder PET-Nanopartikel drin hat, dann sehen Sie, hauen die Enzyme da so ein Loch rein und bauen das Zeug ab.
Ein kleines Loch in einer hauchdünnen Folie.
Da sind jetzt ein paar hundert, vielleicht 200 Bakterien drauf, die wir praktisch durchsuchen, um die richtigen zu finden, die dann diese Löcher in diese PET-Nanopartikelplatten reinbohren. Ja, und das sind dann die für uns interessanten Kandidaten, die diese Höfe machen. Und mit denen können wir dann weiterarbeiten.
Die Mikrobiologen können gemeinsam mit Verfahrenstechnikern theoretisch große Mengen geeigneter Bakterien heranzüchten. Doch die lassen sich jetzt nicht einfach ins Meer werfen.
Das geht nicht, weil, wenn man ganz ehrlich ist, gibt es nur für zwei von den meist benutzten Plastiksorten Enzyme. Und selbst wenn man dann solche Enzyme oder Mikroorganismen hat, dürfte das sehr schwierig sein, die jetzt einfach ins Meer auszusetzen. Der Verdünnungseffekt ist immens.
Die bisher gefundenen Bakterien gehen mit ihrem Plastikverzehr zudem recht langsam vor, benötigen hunderte Jahre für eine Flasche.
Also wenn man jetzt in 500.000 Jahren wiederum auf die Erde kommt und schaut, wo ist das, dann wird man sicherlich, so wie wir haben ja so eine Eisenzeit gehabt, eine Bronzezeit gehabt, dann wird man so eine Plastikzeit finden, ne?
Plastikzersetzende Organismen sollten eingesetzt werden, bevor das Plastik in die Meere gelangt. Also in den Flüssen und Kläranlagen. Und irgendwo gibt es womöglich auch welche, die besser und schneller arbeiten. Die Forscher um Wolfgang Streit suchen sie in Gegenden, wo sie sich wohlfühlen könnten. Im Schlamm des Hamburger Hafens etwa oder an stillgelegten Bohrlöchern.
Rohöl hat eben genau diese Polymere, zum Beispiel oder sehr ähnliche Polymere, wie wir sie bei den verschiedenen Kunststoffen haben, sodass wir dort wahrscheinlich auch mikrobielle Communities haben, die genau diese Polymere angehen können und vielleicht sogar abbauen können.
Sie schaffen Luft zum Atmen, halten CO2 und Methan zurück. Sie reinigen die Ozeane von Erdöl und Plastik. Mit der menschenverursachten Klimaerhitzung allerdings könnten die winzigen Helfer zu gefährlichen Gegenspielern werden, weiß Antje Boetius.
Wenn es ein paar Grad wärmer wird, arbeiten die schneller. Und wir kennen aus vielen Versuchen mit Erdböden, mit Wasser, mit Meeresboden, dass, wenn es wärmer wird, also auch wieder von den Mikroben mehr CO2 gemacht wird.
In der Fachzeitschrift Nature Reviews Microbiology hat Antje Boetius gemeinsam mit rund 30 Mikrobiologen aus aller Welt einen Aufruf, eine Warnung veröffentlicht, Mikroben bei der Erforschung des Klimawandels nicht länger zu ignorieren. Sie weisen dort auf den Permafrost hin, in dem alte Pflanzenreste verborgen liegen, die einen gigantischen Kohlenstoffspeicher darstellen. Wenn diese freigesetzt werden und Mikroben nur einen Teil davon veratmen, würden sich die Temperaturen noch mehr erhöhen als bisher geschätzt.
Das sind wirklich große Flächen der Erde, die gefroren sind, Sibirien, Alaska, Kanada, da kommt aber jetzt alles ins Tauen durch die Erwärmung und das geht auch recht schnell voran. Und was dort gefroren liegt im Permafrost, ist insgesamt fast zweimal so viel Kohlenstoff, wie schon in der Atmosphäre ist. Das sind also erhebliche Mengen. Wenn man sich vorstellt, es würde alles auftauen, dann haben wir wirklich Probleme, weil das sind dann nochmal mehrere Grad Durchschnittstemperatur global obendrauf.
Mikroben im Meer vollbringen in einer intakten Umgebung Leistungen, von denen alle Lebewesen auf dem Planeten profitieren. Wenn es aber zu warm wird oder sich die Zusammensetzung des Meerwassers zu stark verändert, kann sich das auch verändern.
Das ist dann eben ein großes Problem. Dann müssen wir Menschen anfangen, eine Leistung der Natur zu bezahlen, die wir gerade kaputt gemacht haben. Was für eine Verschwendung.
Wasser, dieser kosmische Saft, er zeigt die einzigartige Fähigkeit, in mehr als einer physikalischen Form aufzutauchen. Flüssig, fest und gasförmig. Letzteres ist für den hydrologischen Kreislauf von entscheidender Bedeutung. Denn der größte Teil des Wassers, der als Regen fällt, ist zuvor als Verdunstung von der Meeresoberfläche in den Himmel aufgestiegen. Es dauert etwa 10 Tage, bis dieses gasförmige Wasser kondensiert und als Regen fällt. Und etwa 2 Wochen, bis es wieder im Meer ankommt.
Ein kleiner Teil des Regenwassers dringt in den Boden ein, sickert durch den obersten, belebten Teil der Erdkruste, bahnt sich seinen Weg, bis es auf eine undurchlässige Gesteinsschicht trifft. Dort angekommen ist der Regen zu Grundwasser geworden. Weniger als 1% des weltweiten Wassers ist Grundwasser. Auch dort existiert ein Reich kaum bekannter Kleinstlebewesen.
An einer Grundwassermessstelle in einer engen, verkehrsberuhigten Straße am Kronsberg im Südosten Hannovers. Der Vermessungstechniker Dirk Schlösser, Mitarbeiter der Stadt Hannover im Bereich Umweltschutz, hat einen Hydrantendeckel zur Seite geschoben und steht nun mit einer Angel in der Hand an der Öffnung. Ein ungewöhnliches Bild. Er lässt die Angelschnur mit einer Sonde am Ende in die Tiefe hinab.
Also das Piepsgeräusch sagt, dass wir im Wasser sind mit der Sonde. Ich messe jetzt erstmal das Wasser.
Also in welcher Tiefe das Grundwasser liegt.
Nur bei 16,10 Meter. Und jetzt piepst es natürlich dauerhaft, weil ich mit der Sonde im Wasser bin. Aber um die Sohle zu messen, muss ich halt ganz runter. Und das muss man halt erfühlen.
Grundwasser ist der größte, der älteste und bis hierhin stabilste Lebensraum, den es auf den Kontinenten gibt. Erforscht ist er allerdings kaum.
21, 31.
Doch aus Grundwasser wird Trinkwasser. Deshalb ist es wichtig, die dortigen Ökosysteme zu kennen. In Hannover macht man sich auf die Suche. Was lebt da alles tief unter der Erde?
Wenn ich neue Arten suche, dann brauche ich eigentlich nicht in die Tiefsee. Wenn ich neue Tierarten finden will, brauche ich nicht in den Regenwald, sondern ich gucke einfach, was ich unter unseren Füßen finde.
Der Grundwasserökologe Hans-Jürgen Hahn erforscht seit Jahrzehnten den immer noch wenig bekannten Lebensraum. Die Lücken, Klüfte und Höhlen, in denen sich das Wasser sammelt, befinden sich oft hunderte, manchmal tausende Meter unter der Erdoberfläche. Bevor der Regen zu Grundwasser wird, hat er also oft einen langen Weg hinter sich.
Das geht über Monate, manchmal über Jahre, Jahrzehnte. Oft sogar haben wir es mit Wasser zu tun, das dann seit Jahrtausenden im Untergrund lagert und sich dort unten noch bewegt.
Dieses frische Wasser hier könnte also hunderte, ja sogar Jahrtausende Jahre alt sein.
Dass es so klar und frisch ist, hängt hauptsächlich mit den vielen im Grundwasser lebenden Organismen zusammen, erklärt Hans-Jürgen Hahn.
Da sitzen eben Bakterien, da sitzen Tiere, die das Wasser reinigen, die entnehmen alles, was da an organischem Material gelöst oder auch als Teilchen, als Partikel unterwegs ist, fressen das, veratmen das und mineralisieren es. Das heißt, dieses gut geschützte, saubere, alte Wasser ist frei von organischen Inhaltsstoffen.
In Hannover zeigt das Messgerät einen hohen Sauerstoffgehalt im eben gefischten Grundwasser an. Ein Zeichen, dass es sich hier ganz gut leben lässt.
Genau, also da haben die schon mal zumindest genug Luft zum Atmen.
Die Geologin Ingrid Weitzel ist bei der Stadt Hannover zuständig für das qualitative Grundwassermonitoring. Die Qualität der Grundwässer in Deutschland ist noch relativ stabil. Doch das verändert sich langsam. Der Klimawandel und die Einträge aus der Landwirtschaft bleiben nicht ohne Folgen. Und hier liegt ein Grund für die Erforschung des kaum bekannten Lebens. Die Zusammensetzung der Organismen zeigt, wie es um das Wasser steht.
Die Grundwasserbiologie hat den Vorteil, dass die Tiere oder insgesamt die Organismen eben über ihr gesamtes Leben dem Wasser mit all seinen Inhaltsstoffen ausgesetzt sind, sozusagen ein Frühwarnsystem darstellen.
Dirk Schlösser hat die Angel mit Netz und Röhrchen ausgestattet und damit von unten eine Probe hochgeholt. Wasser und Tiere 20 Meter unter der Erde entnommen. Nun schauen alle Beteiligten auf die langsam klarer werdende Probe im Röhrchen.
Jetzt sieht man was?
Man müsste jetzt wahrscheinlich, ja.
Oh.
Also ich habe eben unten schon die Würmchen.
Ja, genau. Da sind ziemlich dicke Würmer drin hier. Wobei, nee. Ich dachte eben, ich hätte auch einen Höhlenflohkrebs gesehen. Also wir haben diese Messstelle jetzt schon dreimal beprobt und hatten jedes Mal auch Höhlenflohkrebse drin, relativ große.
Das ist sogar einer. Das ist ein recht großer Höhlenflohkrebs. Das ist kein Wurm, das ist ein...
Stimmt, genau. Der ist ja riesig, der ist ja schon fast ein Zentimeter.
Es sind auch mehrere, man sieht es jetzt.
Genau, da kommt noch einer angekrabbelt.
Ein weißlich-transparenter Krebs, der an eine Krabbe erinnert.
Na, die sind jetzt erstmal völlig durcheinander.
Ja, klar.
Die haben ja keine Augen, die Tiere, die sind blind und deshalb rennen die meistens dann irgendwann am Rand lang, weil sie jetzt erstmal völlig neben der Spur sind. Wo die Tiere eben auch sehr empfindlich drauf reagieren, sind Temperaturveränderungen. Das ist so ein Problem, was auch zunehmend so in den Fokus gerät, einmal natürlich Klimawandel bedingt, aber die vielen Temperatureinträge durch unterirdische Bauwerke, Infrastruktur. Also man spricht inzwischen ja auch schon von Temperaturverschmutzung und das können die nicht so gut ab.
Und diese Krebse sind ein Indikator dafür, dass das Wasser aber gut ist, weil die so empfindlich sind?
Erstmal ja, wie gesagt, die Forschung ist jetzt noch nicht so weit. Man kann nicht sagen, die reagieren auf Stoff XY. Aber zunächst mal, würde ich sagen, höheres Leben ist immer ein gutes Zeichen.
Ebenso eine große Vielfalt an Tieren im Grundwasser. Dass die Wasserwerke zumeist ohne größeren Aufwand Grundwasser zu Trinkwasser machen können, hängt stark mit dem kaum bekannten Leben zusammen, betont Hans-Jürgen Hahn.
Die Ökosysteme, die Lebensgemeinschaften im Grundwasser sind die wesentliche Ursache, der wesentliche Grund dafür, warum unser Wasser so sauber ist. Das ist eine Ökosystemleistung, sauberes Grundwasser.
Keiner weiß, wie lange sie noch so funktionieren kann, angesichts des Klimawandels und der Einträge aus der Landwirtschaft.
Was Wasser ist? Kontaktfreudige Moleküle, bewohnt von einem unbekannten Volk von Kleinstlebewesen. Wasser und Mikroben gehören zusammen, seitdem es die Erde gibt. Gebracht wurde beides womöglich von kosmischen Himmelskörpern, angereist von weit her. Wasser ist ein Geschenk des Himmels.
Was ist Wasser? Über das kaum bekannte Leben in den Gewässern der Erde. Ein Feature von Marco Pauli. Es sprachen Cornelia Schönwald, Marian Funk und der Autor, der auch Regie geführt hat. Toningenieur war Martin Eichberg und die Redaktion hatte Jana Wuttke.